Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn es um Pilze in der Natur geht, dann denken wir vermutlich, also zumindest geht mir das so, am ehesten an einen herbstlichen Laubwald mit Steinpilzen, Fliegenpilzen, Pfifferlingen. Lange hat man in der Forschung tatsächlich geglaubt, Pilze gäbe es nur an Land. Aber Fehlanzeige, denn Pilze leben auch im Wasser.
Wo findet man überhaupt Pilze im Meer? Was ist eigentlich die Rolle, die Pilze im Meer spielen? Das ist so, als wenn Sie jetzt ungefähr einen neuen Kontinent gefunden haben und Sie wissen ungefähr, wie groß dieser Kontinent ist, vielleicht auch, wo der höchste Berg ist. Aber Sie wissen noch gar nicht genau, wo die Felder und Wälder sind. Und deswegen müssen wir einfach auch weitermachen und viel Wasser schöpfen und filtrieren, bis wir das auch skizziert haben und wirklich sagen können, welche Pilzart wann und wo vorkommt.
Und genau das ist die Arbeit von Marlies Reich. Sie ist molekulare Pilzökologin und ihr Spezialgebiet ist die Erforschung von Pilzen im Meer. Das ist ein junges Forschungsgebiet, in dem es noch sehr viel zu entdecken gibt. In ihrem Vortrag hier gleich bei uns im Hörsaal erzählt Marlies Reich, wie sie mit einem Forschungsteam auf der Polarstern in die Arktis gereist ist, wie sie auf dieser Reise die marine Pilzwelt der Arktis erforscht hat und wie und warum Pilze eine wichtige Rolle im Ökosystem der Meere spielen. Marlies Reichs Vortrag hat den Titel Pilze, die heimlichen Akteure der Meere. Eine Entdeckungsreise in die verborgene Welt arktischer Mikroorganismen. Sie hat ihren Vortrag am 8. April 2026 in Düsseldorf gehalten.
Wenn man so anfängt, auf einem Gebiet zu arbeiten, wo noch nicht so viel bekannt ist, dann ist das so ein bisschen wie, wenn man im Sommer mit der Polarstern in die Arktis fährt. Es kann sein, dass 75% der Tage einfach im Nebel sind. Und so fing auch ein bisschen meine Arbeit an. Also ich wurde so ein bisschen belächelt und dann wurde gesagt, ach, Marlies, hast du wirklich mal Pilze im Meer gesehen? Und das, was du da isoliert hast, das sind nun mal Kontaminationen. Und Pilze, die können wirklich nicht in Konkurrenz mit den Bakterien treten. Das geht nicht. Aber zum Glück bin ich dabei geblieben und habe angefangen, irgendwo im Nebel nach Pilzen zu suchen. Und da mussten erstmal ganz grundlegende Fragen geklärt werden. Also wichtige Fragen wie zum Beispiel, wo findet man überhaupt Pilze im Meer? Welche Form haben sie? Also wenn es sie denn gibt, wenn ja, wie viele? Fragt man dann immer, also wie groß ist ihre Biomasse? Und dann natürlich auch, haben sie eine wichtige Rolle in diesen ganzen Kreisläufen im Meer? Und das sind die Hauptfragen, die wir heute klären wollen. Bevor wir aber nur über marine Pilze sprechen, sollten wir nochmal darüber sprechen, was sind eigentlich Pilze? Und ich möchte darauf hinweisen, dass die momentanen Schätzungen sind, dass wir 3 bis 5 Millionen verschiedene Pilzarten auf der Erde haben, also sowohl an Land als auch im Meer. Also das Problem ist, dass nur 200.000 Arten bisher beschrieben worden sind. Also wir stolpern ständig über unbekannte neue Arten, die es auch irgendwie zu beschreiben gibt und wo wir natürlich auch mehr wissen wollen, welche Ökologie dahinter ist und so weiter und so fort. Und einhergehend mit dieser großen Pilzdiversität, also an Artendiversität, kann man natürlich auch sich denken, dass da eine große ökologische Diversität und morphologische Diversität ist. Wenn Sie in den Wald gehen, im Herbst zum Beispiel, dann sehen Sie ja häufig auch, dass all die Hutpilze, die Sie sehen, doch sehr unterschiedliche Formen haben, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Farben. Und ähnlich ist es auch, wenn wir weiter reinzoomen auf die mikroskopische Ebene. Aber eigentlich kann man das weiter runterbrechen. Es gibt nur 3 Hauptformen oder Zellhauptformen, die man dann sozusagen, in die man die Pilze gruppieren kann. Und das ist wichtig, wenn wir gleich anfangen, darüber zu sprechen, was die Pilze eigentlich im Meer machen und wo wir sie vielleicht finden können. Und die erste wichtige Form sind die multizellulären Pilze. Wir sprechen dann von filamentösen Pilzen. Ich glaube, Sie kennen die alle. Sie machen den Kühlschrank auf und leider ist was im Joghurt gewachsen oder auf der Frucht, die sie haben. Und das sind häufig diese multizellulären Pilze. Wir haben eine langgezogene Zelle, die sich weiter verzweigen kann. Und das ist natürlich eine optimale Zellform, um wirklich dreidimensional in ein Substrat, zum Beispiel in ihren Joghurt, hineinwachsen zu lassen. Und an manchen Ästen bilden sich dann manchmal Sporen. Das ist dann diese grüne, bläuliche, schwarze Färbung, die Sie dann sehen. Und damit vermehren sich die filamentösen Pilze ganz wunderbar. Gut, dann fällt Ihnen sicher noch eine weitere wichtige Form bei den Pilzen ein, auch in der Küche zu finden, aber diesmal nützlich. Zum Beispiel, wenn Sie backen, dann nehmen Sie normalerweise Hefezellen. Und Hefezellen sind unizelluläre Pilze, also man hat eine Zelle. Und wie wir das gelernt haben in der Schule, dann gibt es normalerweise eine Knospe, die sich bildet, oder die Mutterzelle teilt sich in der Mitte und dann haben wir zwei neue Zellen. Das Interessante ist bei marinen Pilzen, da machen die plötzlich was ganz anderes. Die Mutterzelle, die formt zum Beispiel auf einen Schlag ganz viele neue Knospen, oder wir haben eine Knospe auf der Knospe auf der Knospe, die sich ausbildet. Und inzwischen denke ich, wir müssten vielleicht noch mal darüber diskutieren, wie wir überhaupt Hefezellen definieren. Und eine weitere interessante unizelluläre Form ist, dass wir eine Zelle haben und die hat ein Flagellum. Ein Flagellum ist sozusagen ein kleines Schwänzchen und dadurch kann dieser Pilz aktiv schwimmen, zum Beispiel durchs Wasser. Und man kann richtig sagen, also Chemotaxis, der erriecht sozusagen, wo der Wirt ist, wenn es ein parasitärer Pilz ist oder wo die nächste gute Futterquelle ist, zum Beispiel ein Substrat, und schwimmt dann richtig aktiv dahin, dockt sich an und kann dann hineinwachsen. Und zum Schluss, ein für die Forschung manchmal etwas ärgerlich, kann man fast sagen, ist es, dass recht viele Pilzarten einfach ab und zu von einer morphologischen Art in die andere switchen können. Und das macht es für uns natürlich furchtbar kompliziert, diese Pilzarten zu beschreiben. Denn wenn man denkt, ach, jetzt hat man eine Hefezelle, die kann ich beschreiben, oder eine filamentöse Zelle, das ist natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Und abhängig von den Umweltbedingungen können die halt hin und her switchen. Gut, und wenn Sie sich das merken, ich glaube, dann sind Sie jetzt optimal vorbereitet, sozusagen Wissenschaftler in der marinen Pilzforschung zu werden. Und deswegen widmen wir uns gleich dem ersten Thema, was hier wäre: Wo findet man überhaupt Pilze im Meer? Und ich gebe Ihnen eine kurze Sekunde, Sie müssen nämlich gleich aktiv werden. Also wo würden Sie vielleicht Pilze erwarten? Haben Sie vielleicht eine Idee? Und während Sie darüber nachdenken, gebe ich Ihnen eine kleine Hilfestellung, denn ich zeige Ihnen hier eine horizontale als auch vertikale Zonierung von dem Meer. Und es ist wichtig zu wissen, der Ozean ist nicht gleich der Ozean. Wir haben, wenn wir über die vertikale Zonierung, also von der Oberflächenwasser bis in den Tiefsee runter gucken, dann gibt es schon ganz, ganz viele unterschiedliche Umweltfaktoren. Hier oben im Oberflächenwasser und bis zu 200 Meter tief können wir immer noch Licht haben, was in die Wassersäule penetrieren kann. Das bedeutet, wir haben natürlich auch dort ganz andere Organismen leben, als wenn wir tiefer in das Meer absinken, bis hin in die Tiefsee, wo es ganz dunkel ist. Und es ist nicht nur da ganz dunkel, es ist deutlich kälter und es herrscht ein sehr, sehr hoher Druck. Wenn wir dann zum Beispiel auf den Meeresboden gucken, da gibt es bestimmte Bereiche, wo es heiße Gasausströmungen gibt von Tiefseevulkanen. Und die haben ganz andere Stoffe, die sie ausstoßen. Die Stoffkomposition ist anders, die Temperatur ist anders als das Wasser drumherum. Und auch wenn wir zum Beispiel hier einfach vergleichen, das Meer, was in der Nähe von den Küsten ist, dann sehen wir, dass da ganz schön viel wächst im Meeresboden. Hier haben wir sozusagen die Bäume des Meeres, wir haben viele Algen, wir haben aber auch Seegras, also viele Primärproduzenten, die natürlich auch das Ganze ankurbeln und wir eine hohe Biodiversität haben. Und jetzt ist die Frage, wo erwarten Sie hier eigentlich Pilze? Und die Antworten, die man wählen kann, ist überall, nur als parasitäre Pilze auf anderen Organismen. Überall, wo der Wasserdruck nicht zu hoch ist, überall bis auf die heißen Ausströmungen von Meeresvulkanen, nur in den Küstenregionen oder überall, wo die Wassertemperatur über 2 Grad ist. Und Sie müssen jetzt einfach was wählen. Also 65% sagen überall. Wir nehmen jetzt einmal diese Information einfach mit und lösen das später auf. Sie sollen natürlich gespannt bleiben und ordentlich zuhören. Deswegen kann ich das nicht zu schnell auflösen. Also bevor ich diese Frage auflöse, möchte ich Ihnen erst einmal zeigen, wie man überhaupt Wasserpilze untersuchen kann und wirklich feststellen kann, wo diese Pilze vorkommen. Zum Beispiel, ob sie nur in der Oberfläche Wasser vorkommen oder auch in der Tiefsee. Und ein wichtiges Instrument dabei ist ein sogenannter Rosettenwasserschöpfergerät, das normalerweise mit einer CTD gekoppelt ist. Die CTD, die misst den Salzgehalt, die Temperatur und die Tiefe, je nachdem, wie tief man dieses Gerät ablässt. Und dann umgibt dieses CTD-Gerät eine Rosette, an der ganz viele Rohre hängen. Die haben normalerweise einen Durchmesser von 15 cm. Und oben und unten von diesen Rosetten gibt es Klappen. Die sind allerdings offen. Und jetzt kann man diesen Rosettenwasserschöpfer in das Wasser hinablassen, und zwar an einem ziemlich langen Seil. Und dann lassen Sie das einfach so weit hinunter, bis Sie in der Tiefe sind, wo Sie das Wasser nehmen wollen. Sagen wir mal 4500 Meter. Da können Sie zwischendurch noch mal schlafen gehen, weil es noch ein bisschen dauert, bis das wirklich so tief abgesunken ist. Und dann können Sie automatisch die Klappen verschließen und wieder schlafen gehen, weil ja dann es braucht, bis dieses Gerät wieder oben ist. Und dann können wir einfach aus diesen Röhren das Wasser beproben und analysieren. Von 4500 Meter oder je nachdem, wo wir immer diese Klappen dann schließen lassen. Und was machen wir mit dem Wasser? Ja, damit wir wissen, welche Pilze da drin sind, müssen wir normalerweise dieses Wasser filtrieren. Filtrieren einfach, weil wir die Biomasse analysieren können. Und wir hoffen natürlich in all der Biomasse, die in diesem Wasser ist, dass da dann auch, Sie wissen es jetzt, Sie könnten es mir sagen, ein paar Hefezellen vorkommen, ein paar Zoosporepilze vorkommen oder filamentöse Pilze. Und normalerweise schüttet man dieses Wasser in solche Trichter und am Ende des Trichters haben wir einen Filter, der hat eine Porengröße von 0,2 Mikrometern. Da schlüpft uns noch nicht mal ein Bakterium durch, also wir können alles aufsammeln. Und bis das ganze Wasser dann durchgelaufen ist, dann können wir diesen Filter herausnehmen und dann DNA-basiert diesen Filter analysieren. Ich möchte kurz daran erinnern, was ist die DNA? Na, die DNA finden wir in all unseren Zellen, das ist natürlich wichtig, weil die nämlich kodiert, ob wir blaue Augen, braune Augen, grüne Augen haben und natürlich auch viele andere Informationen kodieren. Und das Schöne ist, dass auf dieser DNA auch eine Region ist, die normalerweise ganz spezifisch ist, die wir nutzen können, um zu sagen, auf welchen Organismus wir da eigentlich gucken. Und das nennt sich DNA-Barcoding. Barcoding, Sie hören richtig, woher kennen wir das? Natürlich aus dem Supermarkt. Und stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt, Sie gehen zu dem Nudelregal, Sie greifen jetzt irgendeinen Nudel, wissen auch nicht welche, gehen zur Kasse und die Person scannt diesen Barcode. Und nur weil diese Person diesen Barcode gescannt hat, kann sie sagen, ob sie jetzt gerade Spaghetti kaufen oder Spirelli, ob sie ein Kilogramm kaufen oder 500 Gramm und vielleicht auch noch von welcher Firma diese Nudel produziert wurde. Und ähnlich können Sie sich das vorstellen auch für die Pilze oder für alle Organismen. Wir haben die DNA vorliegen, einfach weil wir ja am Anfang auf unserem Filter die Biomasse hoffentlich auch von Pilzen hatten. Wir haben die DNA extrahiert, das heißt, all die DNA von all den Pilzen ist jetzt in unserem Behälter. Und jetzt benutzen wir ein Verfahren, das Sie aus der Corona-Zeit kennen, das heißt PCR und Sequenzierung, die sozusagen genau diesen DNA-Bereich ausliest. Und wenn man nur einen Barcode hat, dann kann man natürlich nur den einen Pilz bestimmen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir Biomasse von vielen unterschiedlichen Pilzen haben, dann kriegen wir sehr viele unterschiedliche Barcodes. Und für jeden einzelnen Barcode können wir dann jeweils sagen, welchen Pilz wir uns gerade in der Wassersäule angucken und welcher vorhanden ist. Gut, das hört sich jetzt alles sehr einfach an. Und deswegen müssen Sie gleich noch einmal da aktiv werden, weil meine nächste Frage jetzt eigentlich ist, was denken Sie, wie lange dauert die Filtrationsarbeit pro Station? Nur 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten, 180 Minuten, 240 Minuten oder mehr als 300 Minuten. Es gibt ein paar, die hier gesagt haben, mehr als 300 Minuten. Und diesmal löse ich es sofort auf. Und das stimmt tatsächlich. Häufig brauchen wir mehr als 5 bis 6 Stunden, um all dieses Wasser zu bearbeiten. Einfach weil wir das manchmal vorfiltrieren müssen. Wir wollen ja nicht die Biomasse von anderen Organismen haben. Dann müssen wir das manchmal filtrieren, weil wir unterschiedliche Verfahren für diese Analyse brauchen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, dass die Arbeit auf der Polarstern nicht immer so einfach ist. Wir haben normalerweise in jedem Labor und in jedem Büro hier so ein Screen, auf dem gezeigt wird, welches Gerät gerade zu Wasser ist. Und auf einem Forschungsschiff, da ist die Arbeit niemals, da steht die niemals still. Also wenn wir an einer Station sind, dann ist wirklich, dass ein Gerät zu Wasser gelassen wird und sobald es rauskommt, wird das nächste Gerät zu Wasser gelassen. Und das kann man dann immer hier auf dem Screen ablesen, welches Gerät gerade im Wasser ist oder auch ablesen, na wann bin ich denn wieder dran und muss wieder mein Wasser beproben und filtrieren. Hier ist ein Beispiel, dass wir zum Beispiel um 1 Uhr nachts diesen Wasserschöpfer kommt der an und dann können wir die Proben nehmen. Dann haben wir 5 bis 6 Stunden Arbeit, bis das alles filtriert ist. Dann kommen die Proben in den Kühlschrank oder in den Freezer. Ja, und dann hat man vielleicht Zeit, etwas zu schlafen, aber man muss ja schon die nächste Probenahme dann vorbereiten. Und währenddessen fährt die Polarstern zu der nächsten Station und jetzt wird es ein bisschen sportlich, weil um 8 Uhr abends schon wieder neues Wasser herauskommt, wir 5 bis 6 Stunden Zeit haben und dummerweise gleich schon um 2 Uhr nachts das nächste Wasser kommt, weil wir schon an der nächsten Station sind. Und das bedeutet manchmal, wenn man sozusagen Pech hat und die Stationen sehr nahe aneinander liegen, dann sind wir die ganze Zeit eigentlich nur am Filtrieren und Durcharbeiten. Und das ist manchmal wirklich 2, 3 Tage eigentlich fast Arbeit ohne Schlafen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann ist es natürlich schön in der Arktis, man kann einfach rausgehen und die Sonne scheint nicht immer, aber es ist zwar Nebel, aber es ist hell, auch um 2 Uhr nachts. Das hilft wirklich schon, um wach zu werden. Und es hilft vor allem auch mit den Kollegen einfach darüber zu lachen, dass man um 2 Uhr nachts filtrieren muss. Und dann hält man das eigentlich auch ganz gut durch. Gut, und dann möchte ich auch die erste Frage auflösen. Wo findet man Pilze im Meer? Und sie hatten den richtigen Riecher, also man findet die tatsächlich überall, vom Oberflächenwasser bis zur Tiefsee und auch in so komplizierten Habitaten wie in den heißen Strömen vom Tiefseevulkan oder im Seeeis, einfach überall. Und dann könnte man ja jetzt sagen, naja, jetzt hören wir auf mit der Forschung, wir wissen alles. Ist aber nicht so. Das ist so, als wenn Sie jetzt ungefähr einen neuen Kontinent gefunden haben und Sie wissen ungefähr, wie groß dieser Kontinent ist, vielleicht auch, wo der höchste Berg ist. Aber Sie wissen noch gar nicht genau, wo die Felder und Wälder sind. Und deswegen müssen wir einfach auch weitermachen und viel Wasser schöpfen und filtrieren, bis wir das auch skizziert haben und wirklich sagen können, welche Pilzart wann und wo vorkommt. Gut, soweit dazu. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Also wenn wir die Pilze haben, dann ist ja immer, wenn ja, wie viele? Warum ist es eigentlich so wichtig, auch Informationen über die Biomasse zu haben? Und man kann sich das so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Savanne und es war letztes Jahr eine große Dürre und Sie haben sich jetzt gefragt, ob diese Dürre einen großen Effekt hat auf das Ökosystem. Und dann können Sie zum Beispiel die Anzahl der Antilopen zählen. Und die Anzahl dieser Antilopen vergleichen zu den letzten Jahren. Also wenn Sie viele Antilopen haben, können Sie sagen, ach, vielleicht gibt es da irgendwo noch ein Wasserloch, wo Sie hingehen konnten oder es hatte nicht so einen schlimmen Effekt. Oder Sie haben eine geringe Anzahl und dann wissen Sie, dass die Dürre einen großen Einfluss, negativen Einfluss auf dieses Ökosystem hatte. Aber was Sie da zählen, ist eigentlich Biomasse. Und das Problem ist, wenn wir über Mikroben sprechen, dann ist es manchmal sehr schwierig, Individuen zu zählen. Vor allem, wenn Sie diese filamentösen Strukturen haben. Wo fängt dann ein Individuum an und wo hört es auf? Deswegen sprechen wir eher, wie groß ist die Biomasse, damit wir ein Verständnis davon bekommen, ob die Pilze erstens wichtig sind in diesem System und ob die Bedingungen auch gut sind, wo sie wachsen. Und damit wir anfangen, wir sind ja immer noch in diesem Nebel, Sie sehen das hier, wir fahren noch immer durch den arktischen Nebel, damit wir irgendwie anfangen, uns zu überlegen, wo es vielleicht Sinn macht, Proben zu nehmen, die uns auch die Biomasse der Pilze zeigen, können wir ja nochmal überlegen, was wir im terrestrischen Bereich eigentlich haben. Also wenn wir im Herbst in den Wald gehen, dann riecht es meistens auch schon wirklich schön nach Pilzen. Und warum? Weil einfach die Temperaturen optimal sind. Es ist nicht mehr zu heiß, es ist nicht zu kalt, es ist feucht. Und dann fallen all die Blätter noch auf die Erde. Also wir haben einen hohen Kohlenstoffeintrag, wir haben viel Nährstoffe. Und dann können die Mikroben richtig loslegen. Die Pilze können richtig wachsen und viel Biomasse produzieren. Und so ähnlich kann man sich das tatsächlich auch vorstellen, wenn wir in das Meer gucken. Und da kommt es nämlich manchmal auch zu bestimmten Jahreszeiten, vor allem im Frühjahr, wenn mehr Licht kommt und die Wassertemperatur wärmer wird. Dann haben wir plötzlich eine explosionsartige Vermehrung von diesen Mikroalgen. Ich habe ja gesagt, die Algen sind sozusagen die Bäume der Meere. Das sind die Primärproduzenten. Und Algen, die stoßen wirklich den ganzen Tag ganz viel Kohlenstoff in das Wasser ab. Aber sie benutzen auch Kohlenstoff als Speicherstoffe in der Zelle. Und manchmal sterben natürlich auch Algenzellen und zerbrechen dann. Und all dieser Kohlenstoff ist dann in der Wassersäule vorhanden. Und diese Algenblüte, die kann manchmal so stark sein, dass man sie sogar vom Weltall aus sieht. Sie sehen hier ein Bild von der NASA, und zwar vom Nordatlantik, wo wir gerade eine Algenblüte sehen. Und zwar das Blaue ist einfach das Wasser, aber Sie sehen einmal quer durch den Nordatlantik, sehen wir das einmal wirklich riesige, große, grün-gelbe Strudel sozusagen, das Wasser mit prägen. Und das ist einfach die Anzahl der Algen, die man hier im Wasser findet. Und das ist nicht alles. Also die stoßen zwar diesen Kohlenstoff aus, aber der Kohlenstoff, wenn er nicht gleich verbraucht wird, dann klebt er manchmal aneinander und er bildet dann so Flocken. Und wenn der Flocken bildet, dann wird das natürlich auch schwerer, der Kohlenstoff, und er fängt an zu sinken. Und selbst wenn Sie in tieferen Ebenen sind, zum Beispiel in der Tiefsee, und machen plötzlich das Licht von einem Tiefseeroboter an, dann sehen Sie tatsächlich, man nennt das Marine Snow, Meeresschnee, weil Sie einfach diese Partikel hinuntersinken sehen. Also auch im Meer gibt es durchaus größere Bereiche, wo wir Kohlenstoffe auch in tieferen Schichten haben. Genau, also das wäre zum Beispiel ein guter Ort, nicht nur in der Tiefsee, aber während dieser Algenblüte zum Beispiel zu gucken, ob wir dann viel Biomasse in der Wassersäule haben. Und jetzt, das ist wirklich ein neuer Bereich der Forschung, weil mein Traum wäre, wir haben jetzt ein Gerät, wo wir einfach massenhaft Wasser durchschleusen können, ganz viele Fotos machen und dann hinterher automatisiert unser Computer mir sagt, wie viel Biomasse er von den Fotos von den Pilzen wahrgenommen hat. Leider sind wir noch im kleineren Maßstabbereich, aber das ist schon ein tolles Gerät, was wir hier haben. Wir haben hier ein sogenanntes Planktoskop. Da können wir in ein Gefäß unser Meereswasser reinfüllen hier. Und dieses Meereswasser wird durch eine sogenannte Flow Cell gepumpt. Eine Flow Cell ist sozusagen ein dreidimensionaler Raum, der aus Glas, mikroskopischem Glas besteht. Und der Innenraum, wo das Wasser durchgeschleust wird oder durchgepumpt wird, ist ganz, ganz dünn. Und auf dieser Flow Cell oder von diesem durchrinnenden Wasser wird permanent von einer Kamera Fotos aufgenommen. Und diese Fotos werden dann später analysiert. Und was der Computer jetzt erstmal machen muss, wenn wir auf dieses Foto gucken, dann sieht das erstmal alles recht unscharf aus. Wir haben irgendwelche Flocken. Also vielleicht kann man nicht wirklich sagen, ob da Hefezellen sind oder filamentöse Pilze, ob man auf einen Krebs guckt oder Algen. Und als erstes, was der Computer überhaupt machen muss, ist, dass der Bereiche erkennt, die inhaltlich zusammengehören. Was heißt das? Also wenn wir zum Beispiel eine Hefezelle haben, dass er wirklich alle Pixel von diesem Foto nimmt und ausschneidet, die nur von einer Hefezelle bekommt. Das ist schon der erste kritische Schritt, wo wir immer noch Informatiker brauchen, um die Algorithmen zu verbessern. Und wenn das dann geklappt hat, dann können wir diese kleinen Bilder verwenden und mit Datenbanken vergleichen. Und dann hoffen wir, dass automatisiert der Computer mir später sagen kann, ob wir filamentöse Pilze finden, wie viele, und davon dann die Gesamtbiomasse ableiten können. Aber das Problem ist, ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt nicht sehr viele Leute, die an marinen Pilzen arbeiten. Und das bedeutet, diese Datenbank, da sind wir gerade am Aufbauen und das ist wirklich sehr, sehr langwierig. Aber mit diesem Projekt konnten wir schon einiges zeigen. Und zwar erstens, dass wenn wir wenig Kohlenstoff im Wasser haben, diese Pilze vor allem als Sporen oder einzelne Hefezellen vorliegen haben. Und wenn wir viel Kohlenstoff haben, also vor allem während der Phytoplanktonblüten, also dieser Algenblüten, dann können wir auch filamentöse Strukturen sehen. Und die Hefen, die können sich wirklich explosionsartig innerhalb weniger Tage nicht nur vermehren, sondern wirklich in der Zahl sehr stark ansteigen. Ja, und wie groß ist Ihre Biomasse? Was wir bisher sagen können, es ist natürlich im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffverfügbarkeit, da gibt es eine Relation. Aber das ist zu einfach gesagt, denn Pilze brauchen ja nicht nur Kohlenstoff, die brauchen Nährstoffe. Und häufig spielt auch die Interaktion mit anderen Organismen eine wichtige Rolle, warum überhaupt ein Organismus viel Biomasse produzieren kann oder nicht. Also das heißt, auch hier müssen wir weiterhin dranbleiben und hoffen, dass demnächst unsere Informatiker uns die Algorithmen richtig schreiben, sodass dieser ganze Prozess schneller geht. Und das führt mich eigentlich zum letzten Thema. Die Frage ist ja hier, wenn ein Organismus sehr viel Biomasse produziert, dann dient er ja zum Beispiel auch als Nahrung für andere Organismen oder er ist Teil von diesem ganzen Kohlenstoffzyklus, den wir im Meer finden. Und jetzt ist aber genau die Frage, was ist genau die funktionelle Rolle? Und sind sie kompetitiv mit den Bakterien? Ich hatte ja erzählt, das war so einer der Hauptkriterien, die mir entgegengeworfen sind, als ich angefangen habe, an Marienpilzen zu forschen. Also die Mikroalgen oder die Algen allgemein, habe ich gesagt, sie sondern ja die ganze Zeit diesen Kohlenstoff ins Wasser ab. Aber dieser Kohlenstoff ist extrem divers. Also wir arbeiten mit Meereschemikern zusammen, das ist sehr, sehr spannend. Und die können bis heute gar nicht all diese große Diversität an Kohlenstoff beschreiben, die von den Mikroalgen abgegeben wird. Und das liegt daran, dass erstens die Grundbausteine vom Kohlenstoff sehr unterschiedlich sein können, dass diese bisweilen Ketten bilden. Die Ketten können auch natürlich aus unterschiedlichen Grundbausteinen zusammengesetzt werden. Und dann haben wir auch noch vielfach verzweigte Kohlenstoffketten, die manchmal dann auch noch richtig dekoriert sind mit sehr komplizierten chemischen Gruppen, zum Beispiel Sulfat, was einfach auch sehr, sehr schwer zu knacken ist für die Mikroben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie die Pilze und die Bakterien, also die Mikroben hier, zusammenarbeiten, um diesen Kohlenstoff für sich als Nahrungsquelle zu gewinnen. Und nicht gleichzeitig ganz viel Energie zu verlieren, weil sie sich sozusagen daran totbeißen. Genau, und das wäre eine meiner letzten Aufwachfragen hier. Welche Strategien verfolgen marine Pilze zur Kohlenstoffgewinnung? Pilze zersetzen mit ihrem eigenen Enzymrepertoire marine Kohlenstoffe. Pilze beschwindeln Bakterien, also sie klauen die vorverdauten Kohlenstoffe von den Bakterien. Pilze brauchen Bakterien zur effektiven Zersetzung von marinen Kohlenstoffen, also arbeiten zusammen. Oder die Pilze sind kannibalistisch gegenüber den Bakterienzellen. Ja, also 47% zersetzen ihren eigenen Kohlenstoff. Ich muss sagen, diese Frage ist tatsächlich bis jetzt immer noch Hot Topic in der Forschung. Also sie haben hier gute Hypothesenarbeit vorgeliefert. Aber ich zeige Ihnen auf jeden Fall, wie wir das genau analysieren können und wie wir auch diese Fragestellung erforschen. Dazu ist es sehr hilfreich, wenn wir ins Labor gehen, einfach weil wir dann stabile Bedingungen haben, wo wir uns einfach nur darauf konzentrieren können, zu sehen, wie der Kohlenstoff verstoffwechselt wird oder aufgenommen wird von den Pilzen bzw. von den Bakterien oder in Interaktion. Und dazu ist es immer gut, eine Kultursammlung zu haben. Ich besitze zum Glück eine marine Pilzkultursammlung in meinem Labor, 450 Isolate. Also die unterscheiden sich natürlich schon. Erstens haben wir filamentöse Pilze, wir haben Hefezellen. Die unterscheiden sich in den Farben, in der Wuchsform. Das zeigt eigentlich schon, dass sie unterschiedliche Ökotypen sind. Und als erstes, wenn man so verstehen möchte, wer macht eigentlich den Run, die Bakterien oder die Pilze oder müssen die immer zusammenarbeiten, guckt man natürlich erstmal die Pilze oder nur die Bakterien an. Das haben wir hier gemacht. Stellen Sie sich vor, wir haben hier 8 oder 10 unterschiedliche Pilzarten und jede Pilzart tun wir in ein anderes Kulturröhrchen und wir füttern all die Pilze nur mit einem bestimmten Zucker, zum Beispiel einem sehr stark verzweigten Zucker. Und dann können wir beobachten, welche dieser Pilze tatsächlich darauf wachsen können oder nicht. Und hier wäre zum Beispiel die Antwort Pilzart Nummer 1, die kann sehr gut darauf wachsen. Pilzart Nummer 2 kann gar nicht drauf wachsen. Pilzart Nummer 3 kann wieder drauf wachsen und so weiter und so fort. Dann können wir nochmal dieselben Pilzarten nehmen, wieder in neue Kulturröhrchen, aber diesmal tun wir eine ganz andere Zuckerart oder eine ganz andere Kohlenstoffart in unser Medium. Und dann können wir wieder sehen, welche dieser Pilzarten drauf wachsen können. Und dann sehen wir schon, Pilzart Nummer 1 kann auch auf dieser einfachen Zuckerkette wachsen, während Pilzart Nummer 2 immer noch nicht wächst. Und wenn wir nur 10, 15 unterschiedliche Pilzarten analysieren, dann sehen wir schon so ein diversifiziertes, funktionelles Bild, was eigentlich zeigt, man kann nicht sagen, Pilze können nur das eine oder das andere. Es kommt einfach darauf an, auf welche Art wir genauer gucken. Aber es ist ja nicht alles. Wir wollen ja nicht nur die Pilze angucken, wir wollen auch die Bakterien angucken. Und da ist es normalerweise so, dass wir eine Pilzart mit einer Bakterienart zusammensetzen, sie dann mit einem bestimmten Kohlenstoff füttern und gucken, was passiert. Und wie gesagt, es ist ganz toll, wenn wir das im Labor machen können. Dann können wir nämlich als erstes erstmal das spezifische Wachstumsverhalten von diesen zwei Interaktionspartnern uns angucken. Was wir aber auch machen können, ist, dass wir aus dem Medium heraus die ganzen Zersetzungsprodukte uns angucken. Also wenn wir hier einen langkettigen Kohlenstoff haben, dann wissen wir zum Beispiel, wie die Zersetzungsprodukte aussehen, wenn nur das Bakterium draufwächst. Wenn nur der Pilz draufwächst, dann sind die Zersetzungsprodukte nämlich manchmal schon unterschiedlich, weil die unterschiedliche Enzyme haben, also unterschiedlich diese Ketten zerschneiden können. Und was passiert eigentlich, wenn sie in Interaktion miteinander auf diesem Kohlenstoff wachsen? Und jetzt können Sie vielleicht sagen, ja, ist doch komisch, warum machen die plötzlich was ganz anderes? Warum sehen die Zersetzungsprodukte plötzlich ganz anders aus? Oder warum wächst plötzlich der Bakterium oder Pilz nicht mehr, obwohl er das vorher konnte? Und Sie müssen sich Interaktionen vorstellen wie unter Menschen. Sie setzen sich an den Tisch mit ein paar Leuten, können Sie super gut reden und dann können Sie gleich einen Kochplan machen und dann gehen Sie in die Küche und es funktioniert, dass Sie zusammenarbeiten. Und dann gibt es ein paar andere Menschen, da fangen Sie sich an zu streiten, im schlimmsten Fall zu kloppen. Und genau dasselbe passiert eigentlich bei diesen Interaktionen mit den Bakterien und den Pilzen. Das Problem ist, also wenn wir sozusagen eine negative Interaktion haben, dann ist es häufig so, dass die Interaktionspartner auch Stoffe abgeben, zum Beispiel Antibiotika, um den Gegner kaltzustellen. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil sie dabei natürlich ganz viel Energie verlieren bei diesem Kampf, anstatt die Energie zu brauchen, um den Kohlenstoff, den sie eigentlich aufnehmen wollen, sie als erstes mal zersetzen. Und auch da zeigt sich es immer besser, gut zusammenzuleben. Also man kann die Zersetzungsprodukte zum Beispiel sich angucken. Eine wichtige Größe ist auch, wenn wir diese Interaktionen untersuchen, welcher macht den ran? Also manchmal ist es tatsächlich so, man könnte immer davon ausgehen, dass Bakterien natürlich schneller Biomasse bilden können, weil sie kleinere Zellen haben und effektiver da in der Vermehrung sind. Aber manchmal ist die Interaktion auch so, dass einer der Partner einfach auch sehr, sehr gut leben kann in geringen Zellzahlen, aber es trotzdem eine positive Interaktion bleibt. Genau, und dann ist es natürlich schön, wenn wir diese Kultursammlung haben. Häufig haben wir natürlich auch die ganze Information der DNA von dem ganzen Genom vorliegen. Und dann können wir wirklich überlegen, welche genetische Kapazität die einzelnen Pilze haben, welche Gene nun wirklich aktiviert werden, wenn die miteinander interagieren oder auch welche Enzyme produziert werden. Und was können wir damit zusammenfassend sagen? Was ist eigentlich die Rolle, die Pilze im Meer spielen? Also wie gesagt, das ist ein sehr starker Hot Topic, aber nach 15 Jahren Forschung kann ich den Leuten sagen, die immer gesagt haben, Pilze spielen keine Rolle. Es stimmt nicht. Sie sind sehr wichtige Akteure in diesem Kohlenstoffzyklus im Meer. Sie können manchmal auch mehr Kohlenstoff verstoffwechseln als die Bakterien. Und sie haben auch einzigartige Enzyme für die Zersetzung von Kohlenstoff, die nicht in Bakterien oder anderen Prokaryoten gefunden werden. Wir müssen jetzt einfach weitermachen und zwar das Schöne ist, dass man immer diesen Switch machen kann. Also wenn wir jetzt neue Erkenntnisse im Labor gewonnen haben, wie die zum Beispiel interagieren, die Pilze und die Bakterien, dann gehen wir mit diesem Wissen und Erkenntnis zurück in die Umwelt, nehmen dort neue Proben und versuchen natürlich genau das Muster, was wir im Labor gefunden haben, auch in der Umwelt zu finden. Und dann geht es wieder rückwärts, wenn wir halt in der Umwelt was Besonderes beobachtet haben. Damit wir die Mechanismen verstehen, müssen wir dann aber wieder in das Labor gehen. Und damit möchte ich eigentlich abschließen. Ich hoffe, dass Sie Folgendes mitnehmen. Pilze sind überall. Sie haben dafür gewotet. Also ich hoffe, Sie tragen das auch mit hinaus. Also überall im Meer sind sie zu finden. Sie können sehr schnell größere Mengen an Biomasse bilden. Und diese Biomasse ist auch qualitativ hochwertige Nahrungsquelle für andere Organismen, wie zum Beispiel für kleinere Krebse. Und Pilze verändern auch den Kohlenstoff, den wir im Meer finden. Ich habe ja darüber gesprochen, dass wir diese extrem große Diversität an Kohlenstoff im Meer haben. Und das liegt unter anderem auch daran, weil Organismen, Mikroorganismen, die zersetzen und dadurch transformieren. Sie verstoffwechseln und wenn die Kohlenstoff aufnehmen und dann zum Beispiel daraus Lipide in ihren Zellen bauen, dann ist ja plötzlich der Kohlenstoff auch anders. Und auch durch die Interaktion mit anderen Organismen. Und das heißt, Langsam lichtet sich das Bild, was wir über marine Pilze haben. Was Sie hier sehen, ist so ein Nebelbogen, den man häufiger in der Arktis sehen kann. Das ist wirklich wunderschön, ähnlich wie ein Regenbogen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, muss ich fast sagen, ich musste an meine Töchter denken, habe ich da erst. Man denkt, man ist in einer anderen Welt und gleich kommt das Einhorn angeflogen. Genau, aber wenn sich der Nebel lichtet, dann geht erst die Arbeit richtig los und das freut mich und meine Gruppe, der ich wirklich sehr herzlich danken möchte. Ich möchte natürlich auch meinen Kooperationspartnern danken, aber was ich besonders hervorheben möchte, ist, ich fühle es als Privileg, hier arbeiten zu dürfen in der Forschung und das Schönste ist, die Interaktion mit anderen Kollegen, denn die bringt einen weiter. Also nicht nur, dass man dann nachts durchhalten kann zu arbeiten, sondern wirklich auch den Horizont erweitert, wenn man mit Chemikern zusammenarbeitet, mit Physikern. Und dann plötzlich versteht man was, was man Ewigkeiten überlegt hat. Warum machen die Pilze das? Und dann, ach so, wir sind in einem anderen Water Body, wie sagt man, in einer anderen Wassersäule. Und schon ist es erklärt, wo man vielleicht selber nicht so drauf kommt. Ja, also ich hoffe erstens, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass Forschung sehr wichtig ist und unterstützungswürdig und dass es eine wunderbare Welt ist, auch im kleinen Bereich, in der wir leben und wir sie schützen müssen. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war die Molekularbiologin Marlies Reich über Pilze im Meer. Sie hat ihren Vortrag am 8. April 2026 in Düsseldorf gehalten, und zwar im Rahmen des Bürgeruni-Programms der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.